initiated.
Let's go!
Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch ab jetzt wieder wöchentlich über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Moin, moin, Johann.
Moin und frohes Neues. Ja, wir wollen in dieser Folge erstmal so ein Mini-Fazit von 2023 machen, ne? Aber dann gibt es auch schon so viele neue Sachen, wir wissen schon so viel zur neuen Episode, die nächste Woche kommt. Da ist schon sehr viel klar und da können wir auch schon sehr viel besprechen. Es gibt noch die Gewinner vom Night Market und wir haben außergewöhnliche Tipps für Tryhards, deswegen springen wir jetzt mal rein.
Wir wollen über das Valorant-Jahr 2023 kurz sprechen, damit wir das auch gedanklich so ein bisschen abhaken können. Ne? Ich habe mir hier aufgeschrieben, vielleicht war das so das schlechteste Valorant-Jahr, was wir bisher haben. Ne? Also alle Agents haben nicht so wirklich in die Comps gefunden. Maps sind jetzt auch nicht so die beliebtesten. Geht dir das genauso, Johann?
Ja, doch. Also es ist jetzt gerade, insbesondere die Agents im letzten Jahr waren halt insofern schade, dass sie einfach nicht playable sind, ne? Ja. Also ISO, dieser Frankenstein-Dualist-Controller-Initiator irgendwas, Deadlock dazu, das sind doch Agents, die man ja nicht so häufig sieht und ja einfach objektiv auch nicht so gut sind und Riot hat es auch leider nicht geschafft, die da schnell einzugreifen und schnell zu buffen. Das finde ich ein bisschen schade. Und deswegen war auch vielleicht Valorant im letzten Jahr so ein bisschen steifer und hat nicht so für Langzeitmotivation gesorgt, was wir auch schon besprochen haben. Und deswegen, ja, ist es auf jeden Fall eine Sache, die ich mir für 2024 wünschen würde, dass halt wie immer Agent Changes schneller implementiert werden. Was sind deine Wünsche für 2024, Daniel?
Ja, ich möchte noch einmal kurz nachhängen, so Gecko ist mittlerweile playable, ne? Gecko ja auch letztes Jahr rausgekommen.
Das ist letztes Jahr rausgekommen, wirklich?
Am 7. März, ja.
Oh, krass.
Und der ist mittlerweile playable, ne? Den muss man so ein bisschen rausnehmen, aber hatte natürlich auch so seine Schwierigkeiten. Am Anfang wurde noch so viel rumgetweakt und so wirklich ins Competitive Game ist er ja auch nicht gekommen.
Ja, mit den neuen Changes jetzt, ne? Also es gab ja nochmal den Buff für seinen Molly, dass er auch vorher Schaden macht. Jetzt mit dieser Aufnahmezeit von einer Sekunde, es ist sehr viel angenehmer, Gecko zu spielen, wenn man nicht die ganze Runde am Boden hängt, um die Pokémon wieder aufzusammeln. Also da jetzt mit den neuesten Changes würde ich dir auch zustimmen, ne? Und es gab vereinzelt Teams, die krampfhaft versucht haben, Gecko in die Meta zu bringen, wie zum Beispiel Navi, ne, die es nie wirklich geschafft haben und immer wieder probiert haben, Gecko zu implementieren. Das hat nicht wirklich so geklappt. Es ersetzt einfach keinen Flash-Initiator und auch keinen Aufklärungs-Initiator, ne, also eine Sky, eine Sova, ist durch Gecko einfach, ja, schlecht ersetzt, muss man sagen. Mhm. Und Gecko, wenn überhaupt, dann als zweiter Initiator noch dabei, aber dann ist auch immer die Frage, nimmst du dann so einen Vision-Initiator, Sova Fade, oder nimmst du eine Sky dazu, einen Flash-Initiator? Ganz schwer, aber jetzt mit den neuen Changes würde ich dir zustimmen, ne? Dass Gecko auf jeden Fall jetzt einen viel besseren Platz hat und absolut playable ist. Im Gegensatz zu den anderen Agents, die wir gerade besprochen haben. Ne?
Ja.
Und wie ist Gecko viable geworden? Mit den neuesten Buffs, alles klar. Also vielleicht müsste man da jetzt nochmal dran, insbesondere an Deadlock, die doch schon sehr lange Winrate-mäßig und Pickrate-mäßig so im Keller ist. Bei ISO, ja, weiß ich nicht, wie man den richtig hinbekommt. Ne? Es ist halt einfach so ein Frankenstein-Agent und ich weiß gar nicht, ob der jemals viable werden kann, wenn nicht sein Kit ganz doll geändert wird. Ne? Dieser Double Damage ist vielleicht noch das interessanteste. Double Damage, Omen Flash und auch, denke ich, noch die beste Ability fürs kompetitive Teamplay und E-Sports einsetzbar. Aber dann, ja, hört's auf. Hören die Nischen auf, wo also reinpassen würde.
Ja, also ich bin auch wirklich gespannt. Glaubst du so, wenn Aizu jetzt nicht einen krassen Buff kriegt, sehen wir den überhaupt in 2024 in irgendeiner kompetitiven Comp, also wirklich beim Pro-Play?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich würde sagen nicht. Es ist halt auch die Ult, ist halt so Troll so ein bisschen. Ja. Ne? Willst du wirklich das 1 gegen 1 nehmen, was ja eher, also maximal eine 52%ige Chance für Aizu hat, weil er da eine Wand mehr hat, die auch nicht wirklich da jetzt ein Vorteil ist. Vielleicht kommt er da mit einem Schild rein, ne? Wenn du mit einem Schild reinkommst, dann ist es ein Vorteil, dann kann man es mal ausnutzen. Aber das ist schon wieder eine Konstellation, die wir hier beschreiben, wo das gut ist, was doch selten vorkommen wird, ja?
Ja.
Und wie gesagt, dann noch mit dieser Wand, die er vor sich her schiebt, ist nicht, das ist nicht auch nicht immer ein Vorteil, weil die Gegner sehr gut dran vorbeipieken können, ne? Die müsste wesentlich breiter gemacht werden, denke ich, damit es irgendwie was ist, so Harbor-Wand-mäßig eher.
Mhm.
Dann kann ich mir vorstellen, dass es auch mal für so ein Go tatsächlich was ist, ja, was man als, womit man als Team dann gerne plant, ne? Aber ansonsten gibt's jetzt nur diesen doppelten, diesen Double Damage und dieses Schild ist auch Troll mit diesem Aim-Lab-Ding. Es kann alles funktionieren. Es kann alles funktionieren, ne? Das haben bestimmt auch einige schon Erfolg mit Aizu gehabt in der Solo-Queue oder wo auch immer. Aber so an sich, das Kit ist halt nicht für so einen taktischen Shooter nicht so geeignet, finde ich.
Ich habe so einen dummen Tipp gesehen auf YouTube Shorts, wie man die Aizu-Ult kontern kann oder wie man selber mit einem Aizu im Team besser spielen kann. Mhm. Nämlich, ganz einfacher Tipp, ne? Man kann ja immer einfach Cypher ulten, bevor die Ulti von Aizu gezogen wird und dann sieht man den Gegner durch die Wand dieser Barriere.
Wow.
Das ist, ja. Dachte ich auch so, wann passiert denn das mal? Also ich habe schon echt viel Cypher gespielt und mir ist diese Konstellation nicht untergekommen, dass sich das mal so angeboten hat.
Was für ein Waste. Also das ist ein Anti-Tipp. Das ist Cypher-Ults könnte man wesentlich besser verwenden. Das ist, ja, es ist alles so ein bisschen, es ist zu Frankenstein-mäßig bei Aizu und die einzelnen Abilities auch zu schwach. Deswegen, ja, finde ich das am schadesten, was da 2023 gekommen ist von Valorant, der Agent Aizu. Man kann nachbessern, einfach verbessern. Mhm. Nicht ein Jahr warten, wie mit der Phoenix Flash, um die zu ändern, sondern jetzt auf Deadlock noch mehr ran. Ja, da gab es jetzt schon diesen Mini-Buff, aber das macht halt auch nichts wirklich. Was ist denn mal zum Beispiel die Fläche dieses Stunts von dem Sound-Sensor da viel, viel größer zu machen? Einfach das mal viel, viel größer zu machen. Meinetwegen die Wand noch größer zu machen. Das Netzfeld auch noch größer zu machen. Oder noch einen anderen Debuff. Gibt der Vulnerable oder so, ne? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten und ja, bisher passiert da nicht so wirklich. Das finde ich schade. Lieber ein Change zu viel, der dann OP ist, als ein langweiliges Spiel.
Ja. 2023 ist damit von unserer Seite abgehakt. Ein schlimmes Valorant-Jahr. Also, es war jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist so schon das schlimmste Valorant-Jahr, ne? Man hat gemerkt, alle Leute erwischen sich dabei, wie sie sagen, oh, Valorant stirbt, was ist denn jetzt los? Es ist nicht mehr das Hype-Game. Klar, es war viel gleich bei Valorant und wenn man immer das Gleiche spielt, dann wird es irgendwann so ein bisschen langweiliger. Warum wird denn jetzt 2024 besser? Ich hoffe irgendwie, dass Valorant nochmal so einen kleinen Hype kriegt, nur so einen kleinen Schubser, ne? Wir haben gelesen auf Twitter, dass Valorant Mobile diesen Januar noch kommt. Also in 26 Tagen spätestens soll Valorant Mobile auf dem Markt sein. Mhm. Das könnte die Playerbase wieder so ein bisschen anschwemmen. Dann haben wir auch gelesen, dass die Konsolen-Playtests für Valorant ebenfalls im Frühjahr schon starten. Und ich erhoffe mir irgendwie so diesen Fortnite-Faktor. Ne? Alle Leute können überall Valorant spielen. Alle Leute kriegen überall auf allen Systemen Valorant mit. Und Valorant kriegt wieder so einen Auftrieb. Ne? Es kommen wieder Investoren in die E-Sport-Szene und Valorant wird einfach wieder so das Spiel. Klar, es war letztes Jahr auch E-Sport-Spiel des Jahres, ne? Es ist weit davon entfernt, irgendwie irrelevant zu sein, aber man merkt schon so einen kleinen Decline und das kannten wir vorher als Valorant-Spieler nicht und ich verspreche mir da echt so eine kleine Verbesserung dadurch.
Das hast du alles gesagt, ne? Habe ich nicht viel zu hinzuzufügen. Das betrifft ja aber nur die neuen Spieler, ne? Dass wirklich neue Spieler kommen und mehr da reinkommt. Ich würde mir halt, um das zu ergänzen, ja, würde ich mir halt wünschen, dass auch noch Sachen gemacht werden, um die alte Playerbasis zu reaktivieren, ne? Weil du ja, hast ja eben schon gesagt, viele Leute spielen nochmal was anderes, was jetzt gerade so an anderen Titeln kommt. Aber das Spiel wirklich frisch zu halten und so wie bei League of Legends das zu schaffen, dass Leute für immer dabei bleiben, ne? Also immer am Start sind. Das jetzt haben sie mit LoL ja auch über die letzten 10, 15 Jahre geschafft. Und das wäre so wichtig, dass sie das auch für Valorant schaffen, ne? Dass es halt das Spiel immer so viel geändert wird, dass es sich immer ein Stück weit neu anfühlt und immer was Neues zu entdecken gibt, wie zum Beispiel jetzt auch mit der neuen Waffe, die kommt, kleiner Spoiler-Alert für gleich. Und das würde ich doch sehr, sehr gut finden. Und jetzt zu sagen, dass Valorant stirbt, ist halt schon ein bisschen ketzerisch, ne? Also das stimmt ja auch nicht ganz so. Aber es gibt schon einen kleinen Downtrend, sag ich mal. Und den jetzt aufzuhalten mit den genannten Sachen von dir, plus halt das Spiel zu ändern, dass die Leute dabei bleiben, ja, das würde ich mir auch wünschen und das kann man auch erwarten.
Immer eine gute Sache, um das Spiel wieder neu zu befeuern, ist ja eine neue Episode, ne? Und diese neue Episode steht jetzt nächste Woche an und bisher war es ja immer so, in der neuen Episode, da haben wir entweder eine neue Map oder einen neuen Agent. Und jetzt haben wir gar nichts von beiden. Na, vielleicht Map, müssen wir nochmal drüber debattieren gleich. Aber wir haben auf jeden Fall eine neue Waffe. Das ist bestätigt. Die Outlaw, die schon vor ein paar Monaten geleakt wurde, wo wir schon dachten, oh, kommt die jetzt schon in der nächsten Season? Und dann so ein bisschen enttäuscht waren. Diese Outlaw kommt tatsächlich nächste Woche in das Spiel rein. Und ja, wir wissen schon so ein bisschen, was diese Waffe sein soll. Sie sieht ja so ein bisschen aus wie eine Marshall mit zwei Läufen. Ne? Es ist eine mittlere Sniper, ne? Zwischen Marshall und Operator platziert sie sich. Sie kostet 2400 Credits. Wir wissen jetzt auch, wie viel Damage sie macht. Headshot 230 Damage, Bodyshot 140 Damage. Das ist echt viel. Legshot 119 Damage und sie hat 2 Kugeln im aktiven Magazin und 10 Kugeln in Reserve. Und ich habe gelesen, sie schießt immer 2 Kugeln gleichzeitig, aber es kann keinen Sinn machen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also das ist, ich hatte auch noch was zur Fire Rate gesehen, das soll noch schneller als Marshall sein tatsächlich. Die soll schneller schießen als die Marshall.
Das geht?
Ja, aber es sind halt nur 2 Schüsse, ne? Und so viel, wie wir hier immer mit halben Informationen mutmaßen und vollkommen daneben liegen, ja, muss man hier jetzt mal sagen, bei der Outlaw war das mal richtig, was wir gesagt haben. Es ist alles genau richtig, so wie wir es für 2 Monate prophezeit haben. Muss, ey, wirklich, ist so.
War aber auch nicht so schwierig, weil ganz Twitter genau das gemutmaßt hat.
Ruhe hier. aber wir sind auch eigenständig drauf gekommen, das muss man sagen, ich bin ja nicht so viel auf Twitter. Und das ist genau das, ne? Bodyshot 140, das ist, glaube ich, so die allerwichtigste Information, weil es halt auf Half-Armor ein Kill ist und bei Full-Armor noch nicht. Das ist so das Hauptding, was man da mitnehmen kann. Und das ist auch so das Wichtigste für die Meta, ne? Weil jetzt zum Beispiel, wenn geforced wird oder viel Half-Armor gespielt wird, ist die Outlaw eine sehr gute Waffe, um Half-Armor zu countern. Stellt sich die Frage, wenn man eine Runde forst, ja, ist halt sehr, sehr häufig eine Half-Armor mit dabei. Ist also eine sehr gute Anti-Force-Waffe. Und jetzt mit diesem Counter von dem Force muss man sich fragen, erstmal wird noch so viel geforst überhaupt? Ja, das wird jetzt hier so ein bisschen anti-promoted, das Force-Play von Riot mit dieser Waffe. Und auf der anderen Seite, wenn man forst, dann würdest du halt keine Spectre oder eine Stinger mit Half-Armor kaufen, sondern zum Beispiel eine Sheriff mit Full-Armor, ja? Mhm. Genauso wie zum Beispiel, dass du jetzt nicht Vandal Half-Armor gehst, sondern zum Beispiel Bulldog Full-Armor, ja? Diese Beispiele kann man dazu mal so aufzeigen. Einfach um so die potenzielle Gefahr eines Outlaw-Waffenkaufs zu countern, ne? Weil die Outlaw sonst einfach viel zu stark gegen Half-Armor wird. Das ist so, das ist, denke ich, das Interessanteste. Ich freue mich mega doll, dass was Neues reinkommt, insbesondere, dass es eine Waffe ist, weil es ein gemeinsamer Nenner ist, ne?
Ja.
Und jetzt nicht so etwas ist wie eine neue Map oder ein neuer Agent, weil wenn er nicht gepickt wird oder wenn die Map nicht gespielt wird, ist alles sowieso immer wie immer, ne? Mhm. Aber das ist jetzt etwas, was wirklich global komplette Valorant betrifft und ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie oft man Bodyshot machen wird und das dann nicht zu einem Kill führt. Das kann ich schwer einschätzen, weil ab und zu ist halt auch nochmal so eine Ecke von einem Shock Dart, was dich trifft. was nicht 12 Schaden macht, dann bist du unter 140 oder von einer Race-Granate noch irgendwie der letzte Splitter. Da kann es halt auch gut mal vorkommen, dass man 140 oder weniger HP hat, wo dann die Outlaw auch sehr zur Geltung kommen würde.
140 ist halt echt sehr, sehr viel, ja. Ne? Weil mit 10 HP machst du halt gar nichts mehr, ne? Vielleicht das wieder auch so ein kleiner Healer-Buff, dass man wieder mehr Healer ins Team nimmt, vielleicht Sage so ein bisschen mehr in Metas drückt, aber auf jeden Fall Sky. Also, weil mit 10 AP, da machst du nichts mehr, ne? Da kannst du fast aus 100 Metern mit der Shorty getroffen werden und das kann auch noch ein Kill sein. Es ist echt krass. Credits finde ich schon einigermaßen teuer, ne? Also 2400, du musst schon jemand sein, der gerne diese Sniper-Waffen spielt, ne? Also, ich kaufe relativ selten Marshall, da kaufe ich lieber irgendwie was anderes, womit ich ein bisschen flexibler bin. Und bei 2400 würde ich dann vielleicht auch eher die günstigere Guardian haben wollen, mit der ich dann auch mit 2 Bodyshots sogar den Kill mache gegen Half-Armor. Bin mir noch nicht so sicher, aber das ist ja eigentlich auch gut, ne? Das ist auch gut, dass es nicht so das Pflichtprogramm wird, die Outlaw zu kaufen. Es ist halt für die Spieler, die tatsächlich dann auch Sniper spielen, vielleicht auch so Agents, auf die es passt, Jet, Chamber zum Beispiel. Sieht alles nach einem sehr runden Programm aus, wie die das hier reinbringen.
Ja, denke ich auch. Muss man abwarten. Ich glaube, wir haben da jetzt viel schon zu gesagt. Ich glaube, es ist High Penetration. Ich habe in einem YouTube-Video noch gesehen, dass es High Penetration sein soll durch eine Wand.
Das wäre krass.
Am Anfang wurde ja nur geteased, so dass es durch manche Wände schießen kann. Ja, so wie jede Waffe. Also das war keine Information, mit der man was anfangen konnte. Aber ich habe jetzt auch nochmal gelesen, dass es High Penetration ist. Ja, auch interessant. Dann mit den hohen Werten für den Bodyshot. Man hätte den ja auch 100 bei 130 lassen können. Ne? Das wäre jetzt so erstmal der gleiche Effekt gewesen, aber 140 ist das schon eine Ansage, dass man halt auch Leute erwischt, die, wie gesagt, schon mal von ein bisschen Util angekratzt worden sind, dass man die dann auch gut damit killen kann. Wie sieht's denn mit Skins aus, Daniel? Da haben wir jetzt ja gar nichts. Da müssen wir alle mit einer schwarzen Outlaw spielen.
Ja, da gab es auch Informationen zu, wie das in der nächsten Woche bzw. in der nächsten Episode aussieht. Die Outlaw bekommt erstmal nur Skins ohne Animation, wurde gesagt. Wahrscheinlich erstmal, damit man sich an die Waffe gewöhnen kann, damit man nicht gleich viel zu überfordert von der Waffe ist, wenn da irgendwie so ein Drache sich wieder zusammenbaut. Keine Ahnung. Aber es wird wohl ein paar Skins für die Outlaw geben. Wie und wann, das ist allerdings noch nicht klar.
Ja, erstmal auf die Standard klarkommen und dann kann man ja immer noch sich den Drachen zusammenbauen lassen oder was auch immer.
Absolut. Jetzt hatten wir ja gesagt, es gibt keine neuen Agents und keine neuen Maps. Und bei den Maps, ja, da muss man das vielleicht sogar so ein bisschen revidieren, weil es gibt auf jeden Fall einen neuen Map-Pool. Das ist ja häufig so, dass Maps aus der Rotation genommen werden. Dafür kommen andere rein. Diesmal kommen keine neuen rein, sondern eine altbekannte Map kommt zurück, nämlich Icebox. Und wer verschwindet aus dem Map-Pool, das finden wir beide sehr, sehr traurig, nämlich Haven. Es erwischt die letzte von den Beta-Maps, ne? Damit waren alle mal aus der Rotation raus und dafür kriegen wir Icebox mit Changes wieder zurück und auch Lotus wird überarbeitet. Grundsätzlich, der Map-Pool, gefällt dir, Johann?
Ja. Also, ich will auch das neue Icebox, freue ich mich drauf, weil ich die Changes ganz cool finde, besprechen wir gleich. Ich find's schade, dass Haven raus ist. Ich mag Haven. Es ist halt so ein bisschen Abfuck immer, weil es immer diese super Late-Round-Rotationen gibt, ne, wo dann einfach 5-mal gefaked wird. Das nervt auf Haven, aber ansonsten fällt es immer sehr gut. Ich fand es immer schön zu spielen, auch mit dieser B-Side. Das ist ein cooles Element, da mal rauf zu rushen und schnell einen Plan zu finden. Hat mir immer gut gefallen. Dieses ständige A-Gegoe von meinem Team hat mich da immer abgefuckt. Irgendwie wollen alle Leute immer auf A gehen, auf Haven.
Ich hasse A.
Ich hasse A auch. Schöner C-Split für normale Leute. Was ist damit los?
Also, klappt doch immer.
Ja, auf jeden. Und dann, ich bin einfach Freund von Haven gewesen, du ja auch, deswegen finde ich es schade. Ich freue mich aber auch so ein bisschen auf Icebox. Ist das okay?
Ja.
Ich freue mich auf Icebox.
Ja. Und man bleibt sich ja auch so ein bisschen treu, ne, dass jetzt alle Betamaps einmal verschwinden. Ne, als auf der Twitter ist natürlich wieder das Ding, warum nimmt die Ascent nicht raus? Ascent ist so eindimensional, es wird immer das Gleiche gespielt. Klar, versteht man auch, ne? Und ich denke auch, dass Ascent dann als nächstes rausgeht. Ne? Ascent war die erste Map, die zum Release rausgebracht wurde, ne, nach den Betamaps. Und ich denke, das wird dann so das nächste sein, was angegangen wird. Jetzt ist es erstmal Haven und jetzt kriegen wir aber trotzdem noch so ein paar andere Changes mit, die wir einmal anhand von zwei Tweets besprechen wollen. Die findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Fangen wir an mit den Lotus-Changes. Da gab es von Valorant.de direkt einen Post. Ne? Also da ist allen Leakern ist man da vorweggekommen. Das fand ich auch so geil. Ne? Die offizielle Valorant-Seite Deutsch und Englisch posten die Lotus-Changes und jede Leak-Seite, der ich folge, und das sind in Vorbereitung dieses Podcasts schon einige, sicher so 15, 20. Alle reposten das nochmal selber mit einem Tweet. Ne? Das heißt, meine ganze Timeline war nur von diesen Lotus-Changes voll. Da dachte ich auch, muss das denn sein, dass die das alle nochmal posten? Wir haben es doch jetzt von offizieller Seite. Aber egal, wir gehen direkt rein in den Tweet und das Erste, was wir da sehen, ist dieser Bereich vor A, vor dieser Breakable Door. Den fand ich eigentlich immer ziemlich, ziemlich cool. Der wird überarbeitet und jetzt wird er viereckig gemacht. Er ist nicht mehr so eine schräge. Und es kommen zwei Kisten, auf die man gehen kann dazu. Mhm. Ist schon was Neues, ne? Und guck mal, wenn man nach rechts guckt, diese bangable Box vor dem A-Side, die ist nicht mehr bangable, sieht's aus.
Ja, in der Tat. Das muss ich noch einmal gucken. Ja, stimmt, genau. Diese Box, die ist da gar nicht mehr. Ja, man kann es nicht mehr machen. Auf jeden Fall für die Verteidiger. Ich stotter gerade so, weil ich gerade auf die andere Ecke erstmal noch raus wollte, ne? Also diese Schräge, die du gerade meintest auf der A-Side, ist jetzt einmal so richtig, ja, so ein richtiges Viereck, so ein richtiges Rechteck. Das ist jetzt so eine richtige Einbuchtung. Und das ist einfach, ich finde es gut. Es ist sehr angenehm für die Verteidiger auf A. Es schien so, dass die Verteidiger auf A die einzige Möglichkeit, die sie hatten, um die A-Seite zu verteidigen, war von Anfang an in den Main-Bereich zu pushen und in den Lobby-Bereich zu pushen. Ne? Also das war immer so das Einzige, was sie dann hatten. Dann ist es so schwer mit der Tür, das zu verteidigen und Stairs und so weiter. Finde ich sehr gut, dass jetzt diese Lücke da ist. Klarer Verteidiger-Buff, ne? Weil sehr viel schwerer zu clearen mit diesen beiden Boxes. Und auch mit dem, ja, sehr viel größeren Angle, den man da clearen muss. Ansonsten war diese Schräge doch immer sehr schnell ausgeschlossen. Man musste sich gar nicht darauf mehr konzentrieren als Angreifer. Das finde ich sehr gut, weil dadurch jetzt die Verteidiger einen Buff bekommen, was insbesondere auf der A-Side sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Das ist ja auch die Side, die gefühlt 70% von den Angreifern angespielt worden ist. Einfach weil man da so gut draufkommt dann und auch insbesondere diesen ersten Bereich, um den es hier gerade geht, schnell einnimmt. Und das ist ein Verteidiger-Buff, was ein Thema ist, was sich auch so durch die anderen Changes zieht. Jetzt nochmal kurz zu der anderen Box, die du meintest, ne? Die bangable ist, vor Stairs scheint nicht mehr bangable zu sein. Da haben sich die Verteidiger auch gerne versteckt, wurden dann gesprayt. Das ist jetzt tatsächlich eine gute Variante, um da tatsächlich mal zu stehen.
Ich finde es irgendwie lustig, ne? Pearl wurde ja überarbeitet, so unter dem Motto, wir wollen nicht mehr diese 50-50 Corners, wir wollen nicht mehr, dass man sich hinter jeder kleinen Ecke verstecken kann.
Ja.
Und jetzt kriegt Lotus genau dieses Treatment, ne? Also bei Lotus wird jetzt wirklich durchweg werden diese Ecken hinzugefügt, wo man sich verstecken kann.
Ja, genau, aber ich meine, Lotus war klar attack-sided, ne? Das haben die Zahlen auch so gezeigt. Und vielleicht braucht man da dann 1-2 50-50-Angle mehr, die nervig sind zu spielen, aber vielleicht auch ein Stück weit geben muss, einfach damit die Verteidiger noch eine bessere Chance haben und nicht so komplett überrollt werden und mit einem Step nach links und rechts die Angreifer alles geklärt haben. Ne? Das kann es ja auch nicht sein, dass es den Angreifern so leicht gemacht wird. Ja, ich verstehe schon das mit den 50-50s. Und das war auch immer eher das Problem, ne, was Riot an den Maps gemacht hat, dass es halt zu sehr 50-50 war. Bei Lotus war es aber zu wenig jetzt.
Apropos 50-50, wir machen mal weiter. Wir gehen rein in diese Cubby vom B-Side diese Verbindung zur Breakable Door ist. Die war ja vorher relativ lütt. Es gab quasi für die Attacker auch nur eine Seite, die sie swingen konnten, wenn sie wieder durch wollten. Das wurde jetzt geändert. Da wurde tatsächlich wieder so ein kleiner 50-50-Angle hinzugefügt. Ja, ist okay, glaube ich. Wenn man das als Verteidiger gespielt hat, ne, dann hatten wirklich die Attacker nur die Möglichkeit, einen so zu swingen. Ist eigentlich ganz gut, dass sie da ein bisschen mehr kriegen.
Ja, also, ja. Aber das ist ein 50-50-Angle, den ich nicht so gut finde, muss ich sagen. Also, ja, er ist jetzt, es ist einer dazugekommen, aber der ist so klein und nervig. Also, da ist wirklich nur neben der Breakable Door, ist einfach nur so ein Ministück, wo einer mit einer Shorty sitzt. Es ist halt so. Ja. Da fand ich den anderen Changes, wo diese Schräge eingebrochen wurde, fand ich sehr viel eleganter, ne? Weil es dann so ein richtiger neuer Bereich ist und nicht eine kleine nervige Ecke ist. Das ist ja eher eine kleine nervige Ecke. Muss man mal sehen, wie oft man da drauf reinfällt und man da von der Shorty tatsächlich gekillt wird. Ja. Grundsätzlich aber auch okay im Sinne von Verteidiger-Buff.
Wir gehen auf den A-Side und schauen uns da gerade diese Cubby, diese Hütte in der Mitte an. Das war ja eigentlich so ein Schlauch, fast schon wie auf Bind. Der B-Side, der wurde komplett überarbeitet. Dieser Schlauch ist jetzt zu. Und es wurde quasi einmal gedreht. Hinten ist jetzt so eine Box, wo man rein kann. Auch wieder ja, mit schwierig zu clearenden Angles für die Attacker. Klar kann man da immer noch Util rein spammen. Der Bereich ist wesentlich kleiner geworden, wo diese Hütte tatsächlich auf dem A-Side ist. Ne? Das ist alles so ein bisschen schmaler. Aber ja, eine ganz andere Aufteilung von Lücken, wo sich Verteidiger reinstellen können. Ich glaube, der A-Side wird sich jetzt wesentlich anders spielen.
Ja, das denke ich auch. Ich fand diesen Schlauch auch immer tendenziell unangenehm, immer so ein bisschen wonky zu spielen. Ja, fand ich auch nervig. Hinten diese Einbuchtung, dieses U oder dieses C. Das ist auch eine schöne Shotgun-Position wieder für die Verteidiger. Ne? Das muss ich sagen, weiß ich nicht genau, wie sich das, da habe ich keine klare Idee, wie sich das genau ausspielt für die Verteidiger oder die Angreifer. Da eine Race-Granate hinten rein ist, glaube ich, Pflicht, ne? In den Backside-Bereich hier, insbesondere weil der Schlauch jetzt weg ist und das keine Möglichkeit mehr ist. Dadurch ist die Util für die Angreifer, denke ich, auch effizienter einzusetzen. Deswegen eher Attack-favored dieser Change. Aber schwierig. Es ist in erster Linie erstmal anders. Ich finde es gut, dass der Schlauch weg ist und den Rest muss man sehen.
Auf jeden Fall nicht Attack-favored ist die Änderung auf dem B-Side. Danach wurde das Plant-Areal deutlich kleiner gemacht und es gibt wieder einen schönen 50-50 direkt am Eingang. Die linke Seite ist jetzt komplett spielbar von den Verteidigern und das ist auch eine riesige Ecke, die man da clearen muss.
Ja, wirklich. Das ist schon sehr, sehr, ja, das ist hart. Das ist hart für die Angreifer. Da muss jetzt mehr rotiert werden. So diese krassen Goals werden jetzt, glaube ich, für die Angreifer nicht mehr möglich sein, weil es einfach jetzt viel mehr 50-50s gibt. Diesen 50-50 finde ich jetzt, wieder relativ gut, weil es ein größerer Bereich ist und nicht einfach nur so eine kleine Fitzelecke ist, wo gerade einer mit einer Shorty hinterpasst, sondern tatsächlich auch so ein bisschen gespielt werden kann. Ne? Deswegen finde ich das gut und ja, muss man mal sehen. Ein klarer Verteidiger-Buff, ja.
Ja, aber ich habe auch so das Gefühl, grundsätzlich alle diese Changes machen Fade so ein bisschen viable, ne? Also Fade gerade mit ihrem Reveal-Util, mit dem Prowler, der so viele Ecken nochmal clearen kann. Das ist vielleicht echt wichtig. Oder Sky sowieso schon immer sehr, sehr wichtig auf Lotus. Mhm. Könnte jetzt auch nochmal deutlich wichtiger werden.
Oder beide halt, ne? Sonst hat man ja höchstens eine Fade gesehen oder eine Sky. Da könnte jetzt hier mal wieder Double Initiator reinkommen, wenn man so viele Ecken hat. Meinetwegen auch Gecko, ja, in Verbindung mit Gecko, der dann Dizzy mal rauswirft und zeigt, wo sich die Leute verstecken. Das könnte, ja, das ist ein guter Meta-Predict, Daniel. Das könnte hier auf Double Initiator hinauslaufen auf Lotus.
In die Richtung geht auch jetzt der C-Side. Da wurde auch das Plant-Areal deutlich verkleinert und allgemein das Side so ein bisschen angegangen. Hinten, da wo eigentlich immer so dieser Nate-Köcher ist, der wurde jetzt so ein bisschen größer gemacht für die Verteidiger, denn diese kleine Box, hinter der man sich verstecken konnte, wurde zu einer großen, hohen Doppelbox gemacht, da also wesentlich mehr Raum. Und ja, das zieht sich eigentlich über den ganzen C-Site, denn schon am Eingang sieht man, dass es jetzt auch für die, wenn man von der Attacker-Seite reinkommt, links um die Ecke auch noch einen großen Raum gibt, sogar mit Kisten. Das heißt, da kann sogar ein High-Low gespielt werden. Also auch da deutlich mehr zu clearen für die Attacker.
Mhm. Genau. Das ist genau das. Verteidiger wieder klar im Vorteil. Einfach viel mehr Fläche und Ecken, hinter denen man sich verstecken kann. Es riecht jetzt alles so ein bisschen nach Shotgun-Play, was ja niemand, glaube ich, cool findet, wenn er drüber nachdenkt, da von der Judge abgeholt zu werden. Aber ja, ist so das gleiche Thema. Haben wir, denke ich, jetzt schon besprochen, was das so bedeutet. Ich finde noch ganz interessant an der B-Side dieser Plant-Spot, ne? Der ist ja auch noch sehr eingekürzt. Man kann jetzt nicht mehr in diesem Bereich zu Verteidigerbasis Waterfall planten. Und die
C-Side meinst du, ja.
Entschuldigung, ja. Mhm. Und diese hohe Box wurde ja auch eher von den Verteidigern gespielt. Die hohe Box Richtung Verteidiger-Spawn jetzt auch nicht mehr möglich dadurch. Finde ich ganz gut. Der neue Default wird ganz klar in Richtung Ramp sein, ne? Richtung Ramp Backside. Jetzt ist es nicht mehr möglich oder nicht mehr so gut möglich, in dieser einen Ecke da zu planten, Richtung Verteidiger-Spawn. Es gab ja, wenn du auf Side stehst, dieses Quadrat, und dann, wenn du von der Rampe rausgehst, das vorne links. Da warst du ja eigentlich geschützt zum Verteidiger-Spawn und geschützt zu Waterfall. Ja, das war mit einer Odin Bangable, aber es war ein safer Plant-Spot, ne? Und der ist jetzt einfach weg, weil diese Ecke nicht mehr da ist. Das ist jetzt ein großer Poller. Deswegen denke ich, ist der neue Plant-Spot jetzt hier auf der C-Side, Backside bei der Rampe, da an der Ecke. Das ist eine ganz sichere Nummer und wird, denke ich, der neue Default werden. Das finde ich ganz, ganz cool, weil es auch immer auch ein Himmelfahrtskommando war, auf C zu planten.
Grundsätzlich Lotus Changes, Daumen hoch, Daumen runter, was ist dein Gefühl?
Ah, schwierig, ganz, ganz schwierig. Eher Daumen hoch, weil es Changes sind.
Ja, würde ich auch sagen. Also wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, nerven mich diese Ecken natürlich, aber es ist immer schön, mal was Neues zu haben und kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Und es ist, Lotus ist jetzt ja auch nicht so die Shotgun-Map, ne? Wenn das jetzt auf Bind passiert wäre mit diesen 50-50s oder auf Haven oder so, wo es so ein bisschen enger ist, dann wäre es schon nervig, weil dann alle nur noch Judge spielen. Aber mit einer Judge bist du häufig auf weiter Flur auf Lotus und kannst gar nicht so viel damit anfangen. Insofern wird es höchstens eine Shorty, die aber ja auch nicht mehr so die Allzweckwaffe ist.
Ja, man muss dann sehen, wie nervig die 50-50s dann wirklich sind. Guter Punkt mit der Shotgun, dass es keine Shotgun-Map ist. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es als Verteidiger sich doch manchmal sehr, sehr schlecht angefühlt hat, die Map zu spielen, wenn man komplett überlaufen wurde, ne? Insbesondere auf der A-Side, wo die Leute einfach 8-mal da lang gehen und gewinnen 8 Runden. Das ist doch häufiger passiert und das ist ein Faktor, der jetzt nicht mehr drin sein wird oder beziehungsweise einfach schwieriger wird für die Angreifer, da jetzt in Folge so viele Runden zu gewinnen. Deswegen neutralisiert sich das so mit diesen nervigen 50-50-Angles, so die grundsätzlichen Changes. Aber weil Changes sind, eher Daumen hoch.
Würde ich auch sagen. Machen wir weiter mit den Icebox-Changes. Icebox kommt nächste Woche neu, beziehungsweise wieder in den Map-Pool. Und es gab ja schon vor langer, langer Zeit so ein paar Icebox-Changes, die wir hier auch angesprochen haben. Jetzt gibt es tatsächlich mal so ein paar richtige Leaks, die alles drin haben, bis auf den A-Side. Aber bis dahin können wir es eigentlich mal durchsprechen, denn nächste Woche machen wir dann einfach den Rest, wenn bei dem A-Side tatsächlich was geändert wurde.
Es gibt keine Changes für die A-Side. Hab ich gelesen. Jemand hat geschrieben, er hat Sources und es gibt keine Changes für die A-Side.
Okay.
Ohne Gewehr, aber Changes. Ich glaube, es gibt keine Changes für die A-Side.
Okay, dann besprechen wir einfach mal, wie weit wir das jetzt hier erblicken können. Vielleicht sind es sogar schon die ganzen Changes und wir besprechen das Ganze anhand eines Tweets von Velo Intel. Valorant News heißt die Seite, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und da sehen wir als erstes den Blick aus dem Attacker-Spawn runter. Und was fällt uns da auf? Diese linke blaue Kiste hat einfach nur so ein Dach drüber rauf bekommen. Also das war ja häufig so ein Spot, wo man am Anfang rauf ist. Gerade Jet-Spieler haben dann darüber die Mitte gehalten. Das wurde jetzt aus dem Spiel genommen. Wundert mich so ein bisschen. Ich glaube, es ist aber auch noch möglich, auf diese hohe Box zu kommen, oder? wenn Jett da rechts auf diese blauen Kisten springt und dann mit dem Updrafter hochgeht, das müsste doch gehen, oder?
Also du meinst diese Box jetzt genau in der Mitte. Das war ja immer nur so eine einzelne Box und da ist noch eine Box drauf. Das heißt, da kann einfach nicht mehr so abgedraftet werden. Genau. Und das war immer das Play. Jett geht vor in der Kaufphase mit dem Updraft drauf und dann, wenn die Runde losgeht, Dash aktivieren und direkt auf die Tube in der Mitte rauf. Das ist ja ein sehr häufiges Play, was gemacht wurde. Und das geht nicht mehr. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Und das ist auch der hauptsächliche Nerf, was da eigentlich gemacht wurde, ne? Wer ist da sonst auf der Box gewesen? Vielleicht hat sich nochmal ein Chamber rauftippet am Anfang der Runde und hat da gegammelt, so. Aber ansonsten war da doch nie jemand, oder? Also, du kannst da einen Killjoy-Turret draufsetzen, aber das ist auch keine wirklich gute Position. Ich glaube, dieses Updraft-Play sollte dadurch genervt werden.
Ja, ich frag mich, ob man nicht auf diese rechte Kiste aus Sicht des T-Spawns raufgehen kann und dann ein bisschen schwebt und in der Luft updraftet, ob man dann nicht noch auf diese Box kommt. Also das müssen wir auf jeden Fall nächste Woche mal ausprobieren, wenn die Map tatsächlich da ist. Es sieht irgendwie so ein bisschen so aus, aber ansonsten ja das Einzige, was da in der Mitte irgendwie geändert wurde.
Ja, kann funktionieren, ist aber auf jeden Fall ein schlechteres Play, weil es einfach länger dauert.
Ja, absolut. Weiter geht's in B-Main. Das ist, finde ich, eigentlich eine ganz coole Änderung, denn da war ja dieser Kran, der diese Kiste runterhält und diesen ganz ekligen Engel kreiert, ne, der nichts Halbes und nichts Ganzes ist, der kein Duckplay ist und kein Stehplay ist. Und diese Kiste wurde dank des Krans einfach mal ein bisschen nach oben gezogen und erleichtert einfach dieses Spiel in B-Main ungemein, macht es einfach ein bisschen durchsichtiger. Ich glaube, für beide Seiten angenehmer zu spielen. Das finde ich schon mal einen hervorragenden Change.
Ja, und diese eine Box, wo auch mal wieder eine Jett, ne, wo die dann auch schnell am Anfang der Runde auf diese eine Box kommen konnte, ist jetzt einfach, oder durch diese Kranbox, die du angesprochen hast, ist einfach nicht mehr möglich, ne? Und das war schon wirklich, du meinst jetzt, ist es für beide Richtungen gut, ich find's eher für Angreifer gut, ne? Dass du da jetzt nicht immer noch so eine Spider-Man-Jet erwartest, die irgendwo an der Box klemmt und die du gar nicht erahnen kannst und auch nicht revealen kannst. Das finde ich schon gut, wie du auch, dass da so ein bisschen mehr Klarheit ist. Eher ein bisschen besser für die Angreifer, aber grundsätzlich diesen Klumpatsch da mal ein bisschen aufzubrechen, finde ich gut.
Denke ich auch. Gehen wir weiter in die Mitte und da sind, glaube ich, so die größten Changes überhaupt. In der Tube geht's los, denn die Tube wurde an sich ein bisschen geändert. Die Tube hat jetzt Richtung Verteidigerbasis einfach mal ein Fenster.
Ja. Ja, sehr gut.
Was ist das?
Ja, voll gut.
Ja.
Es ist nice, dadurch ist Mitte jetzt auch für die Verteidiger sehr viel besser zu halten. Und häufig ist ja auch bei Icebox das Problem, dass du so gar nicht weißt als Verteidiger, wo die Angreifer sind. Ne? Also dann, wie überraschend kommt dann manchmal so ein B-Plant, wo du so bist, oh krass, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Einfach weil so wenig Mitte-Kontrolle von beiden Seiten gespielt wird. Und das, da jetzt ab und zu mal in die Mitte reinzugucken, was so grundsätzlich los ist, denke ich, ist sehr interessant für die Verteidiger. Ich weiß nicht, ob da eine Race oder eine Jett reinspringen kann. Sieht doch relativ eng aus. Ich denke, ein OM-TP wird auf jeden Fall funktionieren. Muss man mal sehen. Ist ja immer ein bisschen offener. Da was an der Mitte zu ändern, finde ich sehr gut. Und was auch noch ist, diese Tube, die guckt so ein bisschen weiter raus, ne?
Ja.
Die ist so ein bisschen, senkt sich später erst ab. Auch im Zusammenhang, denke ich, jetzt noch mit dem nächsten Change, wenn du jetzt nichts mehr zu diesem Fenster hast.
Naja, ich hätte kurz zu dem Fenster noch gesagt, dass es auf jeden Fall so ein Duckfenster ist, ne? Also du kannst nicht direkt durch, du wirst da auf jeden Fall eine Sekunde drauf sitzen, deswegen ist es auf jeden Fall ein risky Play. Aber ja, der nächste Change ist natürlich diese falsche Mitte auf B, dieser Weg zum Side, der komplett überarbeitet wurde. Da gab es ja auch eigentlich so ein 50-50 und das wurde jetzt eliminiert. Die Boxen wurden zugemacht und der Eingang in die Kitchen so ein bisschen abgetrennt von dem Weg zum B-Side. Auch ein richtig guter Change, finde ich.
Der Weg zur B-Side, was meinst du gerade? Durch die Mitte, unter Tube.
Durch die Tube, genau.
Okay, das rechte zuerst von diesem Twitter-Bild.
Ach so, ja. Okay. Meintest du das nicht?
Ich meinte jetzt mit der Tube noch diese eine Kiste.
Ach so,
das links
ja,
ist noch die Tube, oder nicht?
Das links ist die Tube, ja.
Ja, und genau, das ist noch die Kiste.
Ja.
Das heißt, für die Angreifer gibt es jetzt zwei Wege. Einmal standardmäßig diese Tube, die sie hochgehen müssen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Das ist natürlich viel besser für die Verteidiger, wenn da Close jetzt in der Box steht. Aber sie können auch durchs Fenster rein. Deswegen das. Aber dann ist Tube abgeschlossen.
Yes.
Und genau. Und dieser rechte Weg aus Angreifersicht, wenn man durch Tube unter der Tube runtergeht, ist einfach gar nicht mehr da. Ne? Das ist jetzt wirklich, also die halbe B-Side hier ist perdu. Das ist ein krasser Change. Das ist ein sehr, sehr krasser Change, dass das jetzt komplett weg ist. Ich denke, durch die Kitchen wird man noch genauso gut durchkommen und dann öffnet sich die Side auch wieder. Es wird, denke ich, nur diese rechte Seite wirklich sein, die da weg ist. Aber die Side wird gleich bleiben. Ne? Da öffnet sich es dann wieder, beziehungsweise es bleibt genauso, wie es war. Und das ist ganz schwer zu sagen, wie das gespielt wird. Eher ein Verteidiger-Buff, weil für die Angreifer kommst du jetzt wirklich gar nicht mehr so gut an die B-Side ran, aus der Mitte. Vielleicht dann durch dieses Window, vielleicht haben sie festgestellt, dass man so gut als Angreifer durch die Mitte jetzt anspielen kann und durch Tube und durch das Fenster in Kitchen kann, dass es zu stark wäre, wenn dieser rechte Bereich auch noch frei ist. Vielleicht haben sie das deswegen alles dicht gemacht. Auf jeden Fall ein interessanter Change. Und bin ich sehr gespannt. Es wird sich, glaube ich, vieles dadurch entscheiden, wie gut die Mitte, wie gut die Kitchen jetzt für die Angreifer spielbar ist.
Ja, absolut. Das waren dann angeblich auch schon die Icebox-Changes. Ich bin gespannt. Wenn sie nichts auf A ändern, würde mich so ein bisschen wundern, weil wir hatten ja, wie gesagt, vor so fast schon einem Jahr, glaube ich, mal so Icebox-Changes hier angesprochen, die auch wirklich sehr rough aussahen. Aber da wurde viel auf A geändert, auf diesen Screenshots. Kann sein, dass sie sich da komplett verabschiedet haben. Nächste Woche erfahren wir da mehr. Aber ja, wir kriegen einen neuen Map-Pool. Wir kriegen zwar keine neue Map, aber ich finde, diese beiden Changes an Lotus und an Icebox, das fühlt sich schon an, als hätten wir zwei neue Maps im Pool.
Ja, in jedem Fall. Also, jetzt auch dieses komplett Neues, ne? Icebox A-Side bleibt ja auch. Aber an sich ist es sehr, sehr cool, diese Changes zu haben. Und bringt wieder frischen Wind, willkommenen Wind in Valorant.
Absolut. So viel zu den Map-Changes. Dann gibt's natürlich schon so richtig viel, was geleakt wurde für nächste Woche. Das wollen wir jetzt nicht in der Tiefe besprechen. Wir haben euch aber natürlich einige Links in die Shownotes gepackt. Der Battle Pass wurde eigentlich schon komplett geleakt. Zum Skin-Bundle ist schon viel bekannt, aber das wollen wir jetzt auch nicht in der Tiefe besprechen, denn es gibt einen Dev-Stream mit allen Infos am 8. Januar. Da gehen die Developer selber auf alles ein und ich denke, spätestens da sind wir alle up to date.
Auf jeden Fall. Da wird es auch noch mal alles in der Breite erklärt. Die Episode heißt auch Defiance. Ne? Mhm. Das ist ja auch dieser Teaser gewesen mit Omen. Defiance heißt trotz Missachtung und hängt damit zusammen. Iso hat ja in seinem Trailer auch die Mission bekommen, Omen zu töten. Und in diesem neuen Teaser steht er mit einem Sheriff hinter Omen und macht es nicht. Deswegen denke ich mal Defiance. Und das war's. Also was da jetzt weiter lore-mäßig abgeht und ob Iso und Omen jetzt befreundet sind, weiß man nicht. Omen weiß man nur, dass er weiter an seinen Bonsai schnibbelt. Aber das war's lore-mäßig. Ich bin ja immer so ein bisschen lore-mäßig hinterher. Ich würde das ja auch gern besser verstehen und so weiter. Aber ich glaube, mit diesen Sätzen, was ich gesagt habe, ist jetzt alles an Lore, was man da Defiance-mäßig rauslesen kann.
Also angeblich gibt's in dem Dev-Stream auch nochmal Infos zu der Lore. Sie haben tatsächlich schon gepostet, dass die Arbeit an seinen Bonsais Omen dabei hilft, nicht zu zersplittern und sich zu konzentrieren.
Okay. Ja, gut. Weitere heiße Lore von Valorant. Ja, wir sind gespannt auf mehr.
So viel zu Episode 8. Die nächste Woche erscheint, also nächste Woche Podcast einschalten, absolutes Pflichtprogramm, wenn ihr da auf dem aktuellen Stand sein wollt. Und wir haben natürlich noch was nachzureichen, nämlich die GewinnerInnen vom Night Market. Ihr konntet ja jetzt seit Dezember eure Night Markets bei uns in den Discord posten und wir küren jetzt ein oder zwei Gewinner mit 1000 VP und es geht um den schlechtesten Night Market. Johann, willst du mal beginnen? Was konntest du dir da anschauen an schlimmen Night Markets?
Alles war schon einzigartig schlecht. Ich glaube, es war vielleicht die schlechteste Runde für unsere Community. Auch für mich. Ich hatte auch nur Trash. Kia Joghurt hatte einen ganz, ganz schlechten Night Market. Kiyotaka hat er auch gepostet, hat geschrieben, ich kann nicht mehr. Ja, es war auch wirklich nur Müll da drin. Aber ja, mein Gewinner, wenn ich dazu schon kommen darf, oder wolltest du noch?
Ja, hau rein.
Okay, das ist, der Gewinner ist Tudor. Und es ist wirklich unglaublich. Es ist eine absolute Frechheit, was das für ein Night Market ist. Das ist Undercity Judge, Xeno Hunter Frenzy, Snowfall Classic, Doodle Butts Shorty, Wasteland Shorty und dann noch eine Lux Spectre. Also das ist wirklich mal, das ist ein krasser Schlag ins Gesicht. Auf jeden Fall hier die 1000 VP an Tudor, das ist wirklich eine Frechheit, was das für ein Night Market ist.
Ey, fürchterlich, fürchterlich und ein absolutes Novum, denn das ist auch mein Gewinner.
Krass.
Also der Night Market ist so scheiße, ja, der Night Market von ihm ist echt so scheiße, oder von ihr, ich weiß nicht, ist so schlecht, so schlimm, so scheiße.
Unfassbar. Ja. Hab ich auch noch nicht gesehen. Also das ist eigentlich das... Wirklich der klarste Gewinner, ja, und zu Recht dann auch. Hast du noch Honorable Mentions?
Eve hätte ich noch auf Platz 2 mit Nebula Guardian, Aristocrat Stinger, Team Ace Frenzy, Wasteland Marshall, Neuroblaster Bucky und Abyssal Phantom. Da dachte ich so, die Bucky und die Phantom, das würde zur Not noch gehen. Aber ja, Tudor hat den Vogel abgeschossen, ne? Das ist wirklich nur Trash.
Es kann auch sein, dass es Photoshop ist. Es ist wirklich der schlechteste Night Market, den ich jemals gesehen habe, aber wir geben mal... Tudor, die 1000 VP.
Herzlichen Glückwunsch, Tudor. Hoffentlich kannst du damit irgendwas anfangen. Zur Not einfach nächste Woche den Premium Battle Pass kaufen. Das wäre wär auch ein gutes Investment für diese 1000 VP. Dann noch zum Schluss. Es gibt neues Prime Loot, so ein Sage Spray. Ist nicht gerade schön, aber wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, dann solltet ihr es auf jeden Fall for free einsammeln, denn es gibt auch nicht mehr lange Prime Loot. Amazon Prime Loot für Valorant wird im März eingestellt. Sehr, sehr schade. Das war eigentlich immer ganz cool und vor allen Dingen, es wurden ja so vor anderthalb oder zwei Jahren mal so große Pläne geschmiedet. Bald wird es auch Skins geben für Prime Loot Kunden. Dann gab es einmal den Wayfinder Shorty, sehr, sehr geiler Skin, sehr, sehr seltener Skin, haben ganz, ganz wenig Leute in Valorant. Aber danach gab es gar nichts mehr. Danach gab es überhaupt keine Skins mehr mit Prime Loot und jetzt wird das Ganze eingestellt. Ja, schade.
Ja, ist sehr schade. Riot hat ja gesagt, Prime hat da nicht zugestimmt, hat es nicht erneuert, ne, in der Ankündigung, in der Mitteilung. Ich weiß gar nicht, was das für ein, wer da wen bezahlt. Naja, ich glaube, Riot muss Prime bezahlen, dann hat der Deal nicht hingehauen, so muss es, denke ich, irgendwie sein. Aber naja, das funktioniert jetzt nicht mehr. Sehr, sehr schade. Könnte man noch ab und zu for free was absahen, jetzt nicht mehr.
Das war's jetzt aber zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports.
Beim E-Sports ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben hier noch so ein paar Rosteränderungen aus dem letzten Jahr, jetzt aber auch ein paar neuere Sachen. Es geht bald wieder los, jetzt aber erstmal ein bisschen Schlafenszeit. Ne? Wir erholen uns alle noch ein bisschen von Silvester und freuen uns auf die neue Episode. Was ist so passiert? G2 Gozen haben sich noch letztes Jahr von Glance getrennt. Auch Coach Karkas darf sich von G2 nach anderen Angeboten umgucken. Ja, G2 Gozen gerade noch Dritter geworden beim Game Changers Championship und jetzt direkt eine Spielerin und der Coach raus. Ein bisschen überraschend, aber man weiß auch nicht genau, was im Hintergrund los ist. Mini kehrt zurück zu Fnatic und zwar als Assistant Coach. Der hatte sich ja zuletzt mit der Suche nach einer besseren Work-Life-Balance hatte er sich als Head Coach bei Fnatic verabschiedet. Ne? Er hat aber, also es muss ja auch einer mit der besseren Coaches sein. Der war so lange bei Fnatic, hat sie so lange zum Erfolg geführt. Und glaube ich, eine sehr gute Sache, dass er jetzt als Assistant Coach mit anscheinend weniger Workload da jetzt zurück ist bei Fnatic. Dann ein Blick nach Nordamerika. Das neue Roster von NRG ist bekannt. Da bleiben Crashies und Victor nach wie vor am Start. Und jetzt kommen neu dazu Demon One und Ethan von Evil Geniuses und Marft, der ja auch zuletzt bei Sentinels gespielt hat. Das ist ein Roster, meine Fresse. Das ist eigentlich, also könnte man jetzt hier schon ein bisschen overreacten und sagen, das ist der neue Champions-Gewinner. Das ist wirklich ein Bomben-Lineup. Also das ist wirklich gar nicht schlecht. Fehlt noch Jorgemo, ansonsten ist es schon eine ziemliche S-Tier-Comp.
Ja, absolut. Das ist so das Stackedeste, was NA zu bieten hat. Aber häufig ist ja auch bei solchen Star-Teams, ne, dass es da nicht so wirklich klappt,
ja.
dass mit dem Teamplay nicht so wirklich klappt.
Auf jeden Fall.
Darf man gespannt sein, aber so von dem Spielerpotenzial absolut insane.
Absolut, ja. Dann schauen wir noch kurz in die Dachregion. Da hatten wir in der letzten Folge, hatten wir den Path to Pro ja relativ ausführlich dargestellt. Da gibt es jetzt ein Update für das erste Wochenende. Das sollte ja eigentlich vom 13. bis 14. Januar stattfinden. Dieses Wochenende wurde jetzt aber auf 2 weitere Tage ausgeweitet. Links und rechts ein Tag dazu. Es findet vom 12. bis 15. Januar statt. Und mit dieser zusätzlichen Zeit wird jetzt ein System ermöglicht, was ein Upper- und ein Lower Bracket hat, sowie ein Best-of-3-System. Das ist, denke ich, sehr, sehr sinnvoll, weil es einer der wichtigsten Qualifier dieses Jahr überhaupt ist. Ne? Also da muss man auch auf jeden Fall mal einschalten. Da entscheidet sich ganz, ganz viel für die Dachszene. Umso besser, dass diese Qualifier jetzt ausführlicher und damit auch fairer ausgespielt werden. Ansonsten, wie das abläuft, wer sich da wie für was qualifiziert, wie gesagt, hatten wir in der letzten Folge schon genauer gesagt, können wir euch nächste Woche auch nochmal auf dem Laufenden halten. Aber ansonsten war es das jetzt erstmal zum E-Sports.
Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards.
Try this.
Oh mein Gott.
Nice. Tipps.
Wow.
Wie schon angekündigt, ein außergewöhnlicher Tipp für Tryhards, denn vielleicht seid ihr in der Position und merkt jetzt, oh mein Gott, die neue Episode fängt bald an, ich habe ja den alten Battle Pass noch gar nicht durchgespielt. Und da ist die beste Möglichkeit, die ihr habt, natürlich die Weekly Missions durchzuspielen. Und die stacken ja auch, ne? Die verfallen nicht und ihr könnt die dann jetzt komplett nachspielen, wie ich das gerade zum Beispiel mache, um noch so die letzten Radiant-Punkte aus dem Battle Pass rauszuquetschen. Und da gibt es eine Mission und die heißt, benutze 200 Abilities. Die ist häufig auch immer so, die am längsten braucht und so verhindert, dass die anderen Weekly Missions freigeschaltet werden. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um diese Weekly Mission schnell zu absolvieren, schnell zu schaffen. Und das mit dem Chamber-TP. Geht einfach in einen Spielmodus eurer Wahl. Ja, das kann alles sein. Swiftplay, Unrated, was auch immer, meinetwegen auch kommt. Ja. Und dann platziert ihr euren TP und spammt den einfach die ganze Zeit durch. Das hat immer nur 3 Sekunden bis 4 Sekunden Abklingzeit und da könnt ihr wirklich in Windeseile immer 30 bis 40 Sachen pro Game hier füllen. Schnelle Erreichung eures Battle Passes hier.
In der Freestyle, ne?
In der Freestyle, ja.
Ja.
Während des Games sollte man dann natürlich auch nicht rollen und dann vernünftig spielen. Aber genau, in der Freestyle ist es mit diesem kurzen Delay, damit könnt ihr das schaffen.
Nice.
So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir freuen uns sehr auf die neue Episode. Hier noch eine kleine Ankündigung. Wir machen ja immer die Community Games und normalerweise brauchtet ihr da ein Community Ticket, was ihr über Channel Points bei Dein oder mir bei Twitch gekauft habt. Das schaffen wir jetzt ab. Das hat die Leute eher verwirrt. Wir haben es mal gegen Trolls gemacht, die einfach nur so reinkommen, um bei den Community Games dabei zu sein. Aber es verwirrt die Leute eher. Es gibt keine Community Tickets mehr. Das ist die große Änderung hier beim Podcast 2024. Wenn es voll ist, ne, wenn es dann zu viele Spieler sind, dann gibt es entweder eine Warteschlange oder die Patreon-Mitglieder haben immer Vorrang. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt und könnt, schaut doch mal rein auf Patreon. Da haben wir einige coole Features und Bonus-Episoden für euch. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit der ersten Folge. Junge, Junge, wird doch ganz schön lang wieder. Und ja, immer schön vorsichtig pieken. Und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.